Unser Predigtext steht in 1. Thessalonicher im 4. Kapitel, Vers 13 folgende. Wer seine Bibel dabei hat, darf gerne aufschlagen. Da schreibt der Apostel Paulus: Wir wollen aber nicht, Brüder, dass ihr, was die Entschlafenen anbetrifft, unkundig seid, auf dass ihr euch nicht betrübt, wie auch die übrigen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, also wird auch Gott die durch Jesus Entschlafenen mit ihm bringen, also mit Jesus. Denn dieses sagen wir euch als ein Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden und die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird mit gebietendem Zuruf, mit der Stimme eines Erzengels und mit der Posaune Gottes herniederkommen vom Himmel, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Und danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken dem Herrn entgegen in die Luft, und also werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein. So tröstet oder auch ermuntert euch nun mit diesen Worten gegenseitig. Dieser Bibelabschnitt wird von mir immer am offenen Grab gelesen, aber nur unter der Bedingung, dass ich weiß, dass der, den ich da zu beerdigen habe, Jesus Christus als seinen Herrn und Erlöser angenommen habe. Denn hier steht ja so: Tröstet euch mit diesen Worten gegenseitig. Und ich kann Menschen nur mit diesen Worten trösten, wenn ich weiß, dass der, der da entschlafen ist, von dem wir Abschied nehmen, ein Mensch ist, der Jesus Christus als seinen Herrn angenommen hat. Sonst würde ich einen falschen Trost am Grabe aussprechen, und das möchte ich nicht. Dieser Text behandelt die Entrückung der Gemeinde Jesu, ein unterbelichtetes Thema im Reich Gottes. Die Entrückung der Gemeinde Jesu. Advent, so hatten wir beim letzten Mal gesagt, bedeutet: Jesus kommt wieder. Er kommt wieder, so wie er damals gekommen ist in Niedrigkeit, wird er am Ende der Zeit wiederkommen in Herrlichkeit. Und die Insignien seiner Macht sind unter anderem das Zepter, das Jesus als den König ausweisen wird, der alle Gewalt und alle Macht nicht nur in seinen Händen hat, das hat er ja schon jetzt, sondern der alle Macht und alle Gewalt dann auch sichtbar für alle Welt in seinen Händen hat. Die Menschen werden ihre Knie beugen vor Christus und alle Zungen werden bekennen, dass er der Herr ist. Das ist die biblische Zukunftsperspektive. Und in diesem Zusammenhang lenkt der Apostel Paulus unseren Blick auf ein besonderes Ereignis, das mit der Wiederkunft Jesu verbunden ist, nämlich die Entrückung der Gemeinde Jesu. Jesus ist noch nicht in Herrlichkeit auf dieser Erde erschienen, aber er ist im Anmarsch. Er kommt herab, und in diesem Augenblick, so wird hier in unserem Text gesagt, werden sich die Gräber auftun und die Toten in Christus werden auferstehen zuerst. Und die, die dann leben und zu Jesus gehören, werden vereinigt werden mit den Toten in Christus. Und sie werden wie ein Leib sozusagen, wie eine Körperschaft, ihm entgegengerückt werden in die Luft, in die Wolken. Das sind hier die Ausdrücke, die Paulus in 1. Thessalonicher 4 verwendet. Also Jesus ist noch nicht sichtbar auf diese Erde gekommen, sondern vorher wird die Gemeinde, bestehend aus denen, die in Christus entschlafen sind und denen, die dann noch leben, ihm entgegengerückt werden. Und dann wird er in Herrlichkeit mit allen seinen Heiligen auf diese Erde kommen. Wir wissen nicht, wie viel Zeit dazwischen liegt, aber wir wissen aus dem Wort Gottes, dass es so sein wird. Bevor Jesus in Herrlichkeit erscheint, wird er seine Gemeinde zu sich ziehen. Und dieses Geheimnis beschreibt das Neue Testament als Entrückung. Ich denke, wir kennen das. das immer wieder gefragt wird im Laufe der Kirchengeschichte, hundertfach, tausendfach, wann kommt Jesus wieder? Wann ist es soweit, dass er in Herrlichkeit auf dieser Erde erscheinen wird und dass alle Menschen sehen werden, wo die roten Fäden der Weltgeschichte zusammenlaufen? Und wir müssen uns damit begnügen, was die Heilige Schrift darüber sagt, nämlich, dass wir weder Zeit noch Stunde, und man kann hinzufügen, auch nicht den Tag und den Monat und das Jahr wissen, in dem Jesus Christus wiederkommt. Und sobald irgendjemand vor deiner Haustür steht und anklopft und sagt, ich weiß es, dir vielleicht eine besondere Berechnung aus dem Worte Gottes vorlegt, kannst du ihn sofort als Irrlehrer entlarven. Ein Mensch, der sagen kann, wann Jesus wiederkommt, weiß mehr als unser Herr Jesus zu Lebzeiten hier auf dieser Erde selbst. Denn als er damals gefragt wurde, wann wirst du das Reich aufrichten, da sagt Jesus, das weiß der Sohn nicht, das wissen die Engel nicht, das weiß alleine der Vater im Himmel. Das Einzige, was wir über einen Zeitpunkt wissen, ist, dass ein lauter Befehlsruf ertönen wird. So steht es hier in unserem Text. Jesus kommt mit einem lauten Befehlsruf, mit der Stimme eines Erzengels und beim Schall der Posaune. Das sind keine Zeitangaben, sondern das sind Begleiterscheinungen seiner Wiederkunft für die Gemeinde. Wenn die Befehlsstimme ertönt, gesprochen durch den Erzengel, und die Posaune erschallt, dann ist es soweit. Und was ich aus dieser Stelle lernen möchte, ist, es ist wichtig, dass ich mein Hörvermögen und nicht so sehr mein Sehvermögen trainiere. Ich muss ja hören können, seine Stimme, die Stimme des guten Hirten, die mit Befehlsgewalt die Toten aus den Gräbern ruft und die Lebendigen in Christus versammelt. Diese Stimme muss ich hören können. Ich kann noch nichts sehen. Er ist ja noch verhüllt in einer Wolke, so sagt Paulus hier. Weit weg, meine Augen reichen dort nicht hin, aber er macht sich hörbar. Es ist hochinteressant, im Neuen Testament einmal diesen Spuren nachzugehen, hören und sehen. Solange wir unterwegs sind im Glauben, sind wir auf unser Hörvermögen angewiesen. Und Jesus sagt in seiner Endzeitprophetie, wenn Leute kommen und sagen, siehe hier ist der Christus oder siehe dort, also an unser Sehvermögen appellieren, geht nicht hin. Seine Wiederkunft ist begleitet von einer Stimme und vom Schall der Posaune und richtet sich an unser Hörvermögen. Glaube kommt aus dem Hören. Das ist ein wichtiges Prinzip im Neuen Testament. Und dieses Hörvermögen muss geschult werden. Deswegen ist es so wichtig, die Bibelstunde zu besuchen. Weil wir dort das Wort Gottes lesen und unser Hörvermögen schulen. Die Stimme des guten Hirten sozusagen dort hören und dann auch wissen, genau jetzt ist es soweit. Das ist die Stimme mit Befehlsgewalt. Und das ist die Posaune des lebendigen Gottes. Das Bild, das der Apostel Paulus hier gebraucht, stammt aus dem Militärwesen. Und ich musste mich damit beschäftigen, obwohl ich ja ein überzeugter Kriegsdienstverweigerer bin. Musste mich sozusagen nochmal auf einen antiken Militärplatz begeben, um zu wissen, was ist hier eigentlich gemeint. Paulus gebraucht diese Bilder aus der antiken Kaserne oder man müsste sagen aus dem antiken Heerlager. Es war so, dass wenn es denn losging im antiken Heerlager in Richtung Feind oder zum Aufmarsch, dann war es so, dass dreimal die Posaune geblasen wurde. Das erste Mal wurde die Posaune geblasen, um den Soldaten mitzuteilen, Leute, brecht eure Zelte ab. Und das zweite Mal wurde die Posaune geblasen, um den Leuten zu sagen, Leute, legt eure Lasten, euer Gepäck auf die bereitstehenden Maultiere. Und das dritte Mal wurde die Posaune geblasen, wenn es darum ging, loszumarschieren und aufzubrechen. Und dieses Bild hat Paulus vor Augen, das wird noch deutlicher, wenn wir in 1. Korinther 15 Verse 51 und 52 lesen. Da spricht nämlich Paulus vom Schall der letzten Posaune. Also wenn die Entrückung stattfindet, dann beim Schall der letzten Posaune. Also drei Posaunen. Und die letzte Posaune signalisiert, jetzt ist Aufbruch und jetzt geht es los. Für mich ist das ein schönes Bild, um deutlich zu machen, um was es geht. Das Erste, worum es geht, und das haben alle die gehört, die Jesus Christus nachfolgen. Das Erste, worum es geht beim Schall der ersten Posaune ist, dass wir unsere irdischen Zelte abzubrechen haben. Ist das schon passiert? Ich fand das so schön in dem Lied, das Tatjana gerade mit uns gesungen hat. Da heißt es, Herr, komm in unsere reichen, festen Häuser und mach daraus ein leichtes Zelt. Damit wir uns nicht sozusagen an den Zustand dieser Welt gewöhnen und uns hier gemütlich es einrichten. Wir haben es uns ja in dieser Welt so gemütlich eingerichtet. Und wenn wir einmal so unsere Gebete kontrollieren, die wir so beten und zum Himmel schicken, dann geht es oft darum, dass Gott uns doch diese Gemütlichkeit in dieser Welt erhalten möchte. Und nicht darum, was Jesus uns lehrt im Vater unser, dein Reich komme. Oder was Jesus uns an anderer Stelle sagen lässt, wir haben hier keine bleibende Stadt, kein festes Zuhause. Es ist Aufbruchzeit. Es geht darum, die Zelte abzubrechen. Es geht wie für das alte Israel bei dem Durchzug durch die Wüste Sinai. Es geht um das gelobte Land, in das wir marschieren. Da gibt es kein Zurück. Da gibt es auch kein Stehenbleiben letztendlich. Sondern da gibt es Wanderung. Und selbst wenn die Wanderung, wie bei Israel damals, 40 Jahre dauern sollte. Aber Bewegung. Und Christen, das sind Leute, sagt das Neue Testament, die des Weges sind, die unterwegs sind, die es sich in dieser Welt eben nicht gemütlich eingerichtet haben. Bist du auf dem Weg? Hast du den Schall der ersten Posaune gehört, die Zelte abzubrechen? Und dann der Schall der zweiten Posaune. Das Gepäck nicht zu schultern, auf den Rücken zu nehmen oder in beide Hände, sondern es abzulegen. Die Lasttiere im alten Heerlager, die da bereit standen. Ich denke da auch an die Last unserer Schuld und unseres Versagens, an die Last unserer Sorgen und Ängste. Und sie abzuladen. Im Alten Testament gab es den Sündenbock, auf den die Schuld des Volkes geladen wurde. Und der wurde dann in die Wüste geschickt. Nicht mit Gepäck aufbrechen, sondern es ablegen, damit du frei bist zu marschieren, dem Ziel entgegen, das er für dich hat. Und dann irgendwann die dritte Posaune. Wenn der Herr mit seiner Befehlsstimme seine Leute rufen wird, ausschließlich an dieser Stelle seine Leute. Es geht doch nicht um die Welt. Es geht doch nicht um die Menschen, die Jesus nicht kennen und die dann, wenn er sichtbar erscheint, ihre Knie beugen werden und bekennen müssen, dass Jesus der Herr ist. Sondern es geht um seine Gemeinde. Und zwar um die, die vor uns gelebt haben. Anton Friedrich Remmers und Johann Ludwig Hinrichs und Johann Gerhard Onken. Und wir können ganz zurückgehen. Bis in die Zeit der ersten Jünger und Apostel, die alle entschlafen sind in Christus. Und nun steht auch bei Paulus im Römerbrief, nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Auch der Tod nicht. Auch der Tod kann uns von der Liebe Gottes nicht scheiden. Tod kann Menschen von Menschen scheiden. Das haben alle, denke ich, diese Erfahrung alle gemacht in ihrem Leben. Dass wir unsere Familienmitglieder, dass wir Freunde, gute Bekannte, Eltern und manchmal auch unsere Kinder zu Grabe getragen haben. Aber der Tod kann Menschen, die in Christus sind, nicht von der Liebe Gottes in Jesus Christus scheiden. Sie bleiben in Christus, auch wenn sie gestorben sind. Und nun hat sich an dieser Stelle in der Gemeinde Jesu eine falsche Lehre eingeschlichen. Und die falsche Lehre wird manchmal sogar in Kinderherzen hineingepflanzt, oft unwissend oder unwillkürlich oder weil man schnell irgendwie etwas erklären muss. Also wenn ein Kind zum Beispiel fragt, wo ist denn jetzt unsere Oma, die gestorben ist, sagen die meisten Eltern, sie ist im Himmel beim lieben Gott. Das ist aber nicht schriftgemäß. Sie ist im Himmel beim lieben Gott. Jesus sagt uns, solange wir noch hier auf der Erde sind, solange also diese letzte Posaune noch nicht posaunt hat, ist er noch nicht fertig mit der Einrichtung des Himmels. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen, sagt Jesus. Und wenn ich diese Wohnungen fertig habe, dann werde ich kommen. Erst dann werde ich kommen. Johannes 14. Und ich werde euch zu mir holen. Manche stellen sich den Himmel an dieser Stelle vor wie eine Baustelle. So ähnlich wie hier schräg gegenüber, da wird ja auch ein neues Stadtviertel gebaut, das sogenannte Quartier. Und da gibt es dann irgendwann Wohnungen, die sind schon fertig und da kann man einziehen und andere, die sind noch nicht fertig und müssen noch tapeziert werden. Und die Leute, die in solche Wohnungen ziehen, die wissen, was das also für ein Umstand ist, in einer fertigen Wohnung zu leben und ringsherum ist noch Baustelle. Und so stellen sich manche Leute den Himmel vor. Sie denken also, wenn er meine Wohnung fertig hat, ruft er mich. Wenn er die von meinem Nachbarn fertig hat, dann ruft er den und so weiter. Ist nicht biblisch. Sondern es steht, wenn er die Wohnungen, wenn er alle Wohnungen bereitet hat, wird er kommen. Und er wird die zu sich holen, die zu ihm gehören. Denn ich will, sagt Jesus, dass die, die der Vater mir gegeben hat, auch dort sind, wo ich bin. Und solange das noch nicht der Fall ist, dass Jesus wiedergekommen ist, schlafen alle, die in Christus gestorben sind. Hier wird ja von Entschlafenen geredet. Und wer entschlafen ist, der schläft, kann auch wieder geweckt werden. Aber sie sind in Christus. Und wer in Christus ist, der schläft und kann ihm, wenn er wiederkommt, entgegengerückt werden, weil nichts uns scheiden kann von der Liebe Gottes in Christus. Jeder, der in Christus verstirbt, schläft in ihm. Und wird dann, wenn er kommt, in Herrlichkeit ihm entgegengerückt werden, mit denen, die dann leben. Die Gemeinde damals lebte in der Naherwartung. Die rechnete damit, dass Jesus noch zu ihren Lebzeiten wiederkommt. Und deswegen waren sie in tiefer Trauer über ihre Verstorbenen, weil sie sagten, die erleben das ja nicht mehr mit. Die sind jetzt verstorben, die sind begraben, die kommen vielleicht irgendwie in den Himmel, aber sie erleben die Wiederkunft Jesu, das, worauf wir sozusagen warten, erleben sie nicht mehr sehenden Auges mit. Die haben ja die Augen zugemacht. Und sie tröstet der Apostel Paulus und sagt, sie werden es miterleben. Und die Lebenden werden den Verstorbenen nicht zuvorkommen, sagt er hier in unserem Text. Sondern bevor sich Jesus zu den Lebenden wendet, die ihn kennen und ihn bekennen als ihren Herrn, wendet er sich den Verstorbenen zu. Und dann wird er beide, wenn man so will, die Verstorbenen und die Lebenden zusammenführen und sie werden ihm entgegengerückt, ihm entgegengerissen werden. So steht es dort eigentlich wörtlich. Ein großer, bedeutender Physiker wurde einmal gefragt, ob er denn im Ernst das glaube. War ein überzeugter Christ, ein bekennender Christ. Und dann hat er eine Handvoll Eisenspäne genommen und sie in einen Sandkasten gestreut. Und hat dann Sand darüber gedeckt, so wie man das macht, auch auf den Gräbern. Und dann ist er mit einem Magneten über diesen Sandkasten gefahren. Und ihr könnt euch vorstellen, was passiert ist. Der Sand blieb unten. Aber die Sägespäne, die Eisenspäne, wurden dem Magneten entgegengerückt, entgegengerissen. Und er sagt, so wird das sein. Am Ende der Zeit, wenn der Herr Jesus wiederkommt in der Herrlichkeit, dann werden alle, die zu ihm gehören, nicht der Sand, ihm entgegengerückt werden und werden bei ihm sein, alle Zeit, ohne Unterbrechung in Herrlichkeit. Und das Letzte, was mir in diesem Zusammenhang wichtig geworden ist, wir kommen alle ja von irgendwoher. Jeder von uns hat seine ganz spezielle Prägung.
dein Wertesystem im Kopf. Wir haben uns alle auf ganz unterschiedliche Art und Weise bekehrt, wenn du dich denn bekehrt hast und zu Jesus gehörst. Der eine ist in einer christlichen Familie groß geworden und hat das Evangelium mit kleinen Löffeln von Kindesbeinen eingeflößt bekommen. Der andere hat irgendwo ein Traktat gefunden, das ihn angerührt und angesprochen hat, und er hat Jesus als seinen Herrn angenommen. Der dritte hat ein Zeugnis gehört von einem lieben Menschen. Er hat gedacht, das ist interessant, was der da erzählt, und ich muss Jesus näher kennenlernen. Der vierte war in besonderen Lebensumständen, vielleicht in der Sackgasse seines Lebens, in der schlimmsten und größten Sackgasse. Und er wusste nicht mehr weiter und dachte in seinem Kopf, da hilft nur noch beten. Und dann hat er gebetet. Und gegen seine Überzeugung vorher hat das Gebet funktioniert. Und die Sackgasse wurde zum Weg, zur Straße. Ich weiß nicht, wie du zum Glauben gefunden hast. Wir kommen auf unterschiedliche Weise zu Jesus. Und wir werden auch auf unterschiedliche Weise durch unser Leben geführt. Das wissen wir, wenn wir zusammensitzen und uns aus unserem Leben, auch aus unserem Leben mit Jesus erzählen. Auch die ersten Apostel und Jünger hatten unterschiedliche Beziehungen zu Jesus. Waren nicht alle gleich. Da gab es den Jünger, der immer an seiner Brust ruhte, gab es den anderen, der immer den Mund voll nahm und aktiv war, aber dann auch bitterlich versagte und so weiter. Unterschiedliche Beziehungen. Und wir können uns an dieser Stelle gar nicht miteinander vergleichen, sondern nur übereinander freuen, dass wir Beziehungen zu Jesus haben. Aber das Wunderbare hier an dieser Stelle ist, dass wir alle miteinander zu einem Zeitpunkt ihm entgegengerückt werden. Das ist eine wunderbare Verheißung. Alle, die zu Jesus gehören, so unterschiedlich und so verschieden sie auch sind. Und deswegen kann ich immer wieder nur appellieren und sagen, wir sind hier in der Gemeinde in einem Trainingscamp. Und haben uns darauf einzustellen, dass der Tag kommt, allen Auseinandersetzungen, Kämpfen, Streitigkeiten, die wir hier auf der Erde manchmal haben, wo wir zusammengeführt werden, Lebende und Verstorbene, die nur das eine verbindet, dass sie zu Jesus Christus gehören, aber dann bei ihm sein werden, alle Zeit. Ich wurde am letzten Sonntag durch eine Begegnung hier im Gottesdienst daran erinnert, dass ich vor vielen Jahren mal eine Zeltevangelisation in Landau durchführen durfte. Und die Landauer damals hatten sich etwas Besonderes einfallen lassen. Die hatten Plakate gedruckt und da stand oben auf dem Plakat drauf, bist du dabei? Fragezeichen. Die Plakate wurden schon Wochen vorher überall verteilt, die hingen an Litfaßsäulen, die hingen in Schaufenstern, immer nur, bist du dabei? Und dieses Bist du dabei erregte natürlich Aufsehen in Landau. Und sogar in der Zeitung wurde darüber diskutiert, welche Werbestrategen sich denn diese Frage ausgedacht haben. Bist du dabei? Es stand nichts dabei, von wem diese Frage denn war. Und kurz vor der Zeltarbeit wurde dann ein zweiter Teil unter dieses Plakat geklebt. Bist du dabei? Stand ja schon da, wenn Jesus wiederkommt. Bist du dabei, wenn er wiederkommt? Und plötzlich ergaben sich viele interessante Gespräche. Für mich war das eine wunderbare Erfahrung am letzten Sonntag, dass eine Frau hier war, die sich damals in Landau bekehrt hat. Aufgrund dieser Frage, bist du dabei, wenn Jesus wiederkommt? Und aufgrund dessen, was sie dann gehört hat an den Abenden. Und wenn du noch nicht zu Jesus gehörst, lade ich dich herzlich ein, nicht zu warten. Weil du sagst, es hätte ja noch Zeit mit der Wiederkunft Jesu. Wir wissen nicht, wann er kommt. Wir wissen nur, wenn der Befehlsruf ertönt und die Posaune erschallt, dann ist es soweit. Und es gibt keinen Anhaltspunkt in der Bibel, dass erst noch dieses eine oder das andere geschehen müsste, bevor das passiert. Für die sichtbare Wiederkunft auf Jesu gibt es viele Anhaltspunkte. Aber für seine Wiederkunft für die Gemeinde keine. Nur den Befehlsruf und die Posaune. Und deswegen legt Jesus so großen Wert darauf, dass heute, wenn du sein Wort hörst, du dein Herz nicht verstockst, sondern es weit aufmachst. Und dir diese Frage, bin ich dabei, wenn Jesus wiederkommt, dir wirklich zu Herzen nimmst. wer zu Jesus gehört, der ist dabei. Wer sein Leben ihm übereignet hat, wird das miterleben. Selbst wenn er gestorben sein sollte. Denn nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus erschienen ist. Weder Tod noch Teufel. Amen.